Und zu dieser Sendung begrüßt Sie an diesem Nachmittag ganz herzlich Claudia Silberhorn. Schwester Petra Grünertz, sie ist Franziskanerin aus Maria Stern in Augsburg, ist mit uns. Grüß Gott, Schwester Petra.
Grüß Gott, Frau Silberhorn. Grüß Gott, alle Hörerinnen von Radio Horeb.
Und Sie werden die Bibeltexte vom Sonntag, dem vierten Sonntag im Jahreskreis, stellenweise hervorheben, durchleuchten und sie in einen zugänglichen Kontext stellen, der uns das Wort Gottes dann nahbarer und verständlicher macht. Danke schon mal an dieser Stelle für Ihre Bereitschaft und auch Ihre Liebe zum Wort Gottes. Von was oder wem werden wir geprägt? Welchen Gedanken geben wir Raum und welchen Wortschatz benutzen wir und wie benutzen wir ihn? Was motiviert unsere Werke? Es gibt den Geist der Welt, der auf uns seinen Einfluss nehmen kann, und den Geist Gottes. Der eine bringt Tod und der andere Leben. Für welchen entscheiden wir uns? Welchem geben wir Raum in unserem Leben? Wir dürfen uns die Brille ausziehen lassen, die uns blendet, immer wieder mit den scheinbar tollen Werken, die uns ganz natürlich aufgetischt werden durch Macht, Erfolg, Schönheit und den vielen anderen eitlen Dingen, die ja anscheinend so gut sein sollen. Das Wort Gottes zeigt uns gleich ganz etwas anderes auf. Da heißt es, sucht Demut, oder das Schwache in der Welt hat Gott erwählt. Oder weiter, selig seid ihr, wenn ihr um meinetwillen beschimpft und verfolgt und auf alle mögliche Weise verleumdet werdet. Das klingt alles erstmal so gar nicht attraktiv, ja vielleicht wie ein Versagen. Schauen wir jetzt in dieser Stunde etwas mehr, was dahinter steckt, und bitten wir den Heiligen Geist, dass er in uns aufdeckt, wo wir uns von welchem Geist bewegen lassen. Und dazu ein Gebet zu Beginn.
Himmlischer Vater, wir danken dir für den heutigen Tag und dass du uns das Leben geschenkt hast. Du hast uns erschaffen, damit wir dich preisen und anbeten. Du hast uns Jesus geschenkt, das menschgewordene Wort, um uns deine Liebe zu offenbaren, in dem, was er tat, und in dem, was er zu uns gesprochen hat. Du hast uns erfüllt mit dem Heiligen Geist in unserer Taufe und Firmung. Und wir sind Tempel des Heiligen Geistes geworden, sodass du in uns wohnst und lebst, dass wir deine Liebe weiterschenken können. Öffne unsere Ohren und Augen des Herzens jetzt in dieser Stunde, dass wir dein heiliges Wort, das du uns offenbaren willst, verstehen und erkennen, zu welchen Schritten du uns ermutigen willst, in unserem Leben dir und den Menschen entgegengehen zu können. Dazu erfülle uns mit dem Licht deines Heiligen Geistes und deiner barmherzigen Liebe. Du, dieser großartige, barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Amen. Die erste Lesung, die wir am Sonntag hören werden, das ist aus dem Buch Zephania. Wenn Sie, die Sie jetzt die Sendung hören und diese Bibelarbeit mitmachen wollen, dann dürfen Sie das Buch Zephania aufschlagen im Kapitel 2, ab dem Vers 3. Sucht den Herrn, ihr Gedemütigten im Land, die ihr nach dem Recht des Herrn lebt. Sucht Gerechtigkeit, sucht Demut. Vielleicht bleibt ihr geborgen am Tag des Zornes des Herrn. Ich lasse in deiner Mitte übrig ein demütiges und armes Volk, das seine Zuflucht sucht beim Namen des Herrn. Der Rest von Israel wird kein Unrecht mehr tun und wird nicht mehr lügen. In ihrem Mund findet man kein unwahres Wort mehr. Ja, sie gehen friedlich auf die Weide, und niemand schreckt sie auf, wenn sie ruhen.
Liebe Hörerinnen und Hörer der großen Radio Horeb-Familie, wir haben jetzt einzelne Verse aus dem Prophetenbuch des Propheten Zephania eben gehört, die in der ersten Lesung am kommenden Sonntag uns vorgetragen wird. Wir sind in der Zeit des Jahreskreises im kirchlichen liturgischen Jahr und wir stehen in diesem Lesejahr A, wo wir Schritt für Schritt uns durch das Matthäusevangelium bewegen und betrachten, das erste Evangelium im Neuen Testament. Das begleitet uns in den kommenden Wochen. Ebenso in der zweiten Lesung wird uns der erste Korintherbrief eine Zeit lang begleiten. Wenn wir aber achtsam sind, dann entdecken wir, dass wir bei der ersten Lesung an den einzelnen kommenden Sonntagen verschiedene Propheten zu Gehör bekommen. Heute eben der Prophet Zephania. Um diese Worte für uns etwas besser verstehen zu können, ist es vielleicht auch hilfreich zu wissen, in welcher Zeit dieser Prophet Zephania gelebt hat und mit welchen konkreten Dingen er sich in der Gesellschaft auseinandersetzen musste, um als Prophet Gottes die Botschaft Gottes den Menschen sagen zu können. Der Prophet Zephania gehört zu den 12 kleinen Propheten, die wir im Alten Testament finden. Allein der Name Zephania bedeutet, Jahwe hat schützend geborgen. Jahwe hat rettend geborgen. Also es geht einerseits um dieses Bild, dass dieser Jahwe, der den Bund mit dem Volk Israel geschlossen hat, ein Gott ist, der die Menschen auch in seinen Schutz nehmen will und der sie auch ein Stück weit seine Geborgenheit erfahren lassen will. Das bedeutet allein der Name Zephania. Name ist oft auch Programm. Dieser Prophet Zephania, er hat im 7. Jahrhundert vor der Geburt Jesu gelebt und ist in diesen Jahren 630 bis 620 vor Christus in Jerusalem aufgetreten. Es ist eine Zeit, in der das Volk Gottes, die Männer und Frauen, die ursprünglich ihren Bund, ihren Lebensbund mit Jahwe geschlossen hatten, sich anderen Gottheiten, anderen Kulturen der Nachbarvölker zuwenden und diesem Jahwe, ihrem Gott, der sie aus Ägypten herausgeführt hat als sein Volk, der sie errettet hat vor den Ägyptern und dem Pharao, indem sie oft diesem Jahwe den Rücken zuwenden oder neben ihm eben andere Götter verehren. Jahwe ist nicht mehr der einzige Gott im Volk Israel. Israel wird umgeben und auch bestimmt von der assyrischen Kultur, die dieses Land belagert, auch von der assyrischen Religion, deren vor allem die Oberschicht, die große Bevölkerung, die Reichen und auch das Königshaus zugewandt ist. Das Volk Gottes, das ursprünglich aus Ägypten in das heilige Land Kanaan gezogen ist, es wendet sich diesem assyrischen Volk, dem Nachbarvolk zu, das mächtiger erscheint als sie. Man sieht es in der Kleidermode, die sie tragen, die Wahrsager, die sie ins Land holen, die Amulette und die anderen Götterfiguren, die sie an Häusern aufhängen, gleichzeitig aber auch den Kult Jahwes im Tempel fortsetzen. Das Ganze ruft natürlich auch vor Gottes Angesicht Zorn und Erregung hervor, dass die Menschen sich, die Männer und Frauen des Volkes Gottes, von Jahwe, dem einzigen rettenden Gott des Volkes Israel, abwenden. Zephania ist einer der Propheten, der von Gott gerufen und beauftragt wird, wieder das Volk zurückzuführen zur wahren Verehrung Jahwes, dass er der alleinige rettende Gott ist. Zephania ist auch ein Prophet, der die Oberschicht und das Königshaus anprangert, auch die Großbauern des Landes, weil sie die kleinen Leute, die kleinen Bauern, die soziale Unterschicht unterdrücken. Es gibt wenige Reiche im Land und das Königshaus und die Oberschicht unterdrücken die Kleinen, die Armen des Volkes, die sozial Schwachen. Zephania in seinem Buch, das nur drei Kapitel umfasst, greift auf, dass Jahwe ein Gott ist, der sich vor allem auch den Armen und Schwachen zuwendet, der sie retten und schützen will. Er droht ein Gericht an im Namen Jahwes, dass sich die Oberschicht und das Königshaus doch umkehren soll zu Jahwe, den Herrn neu suchen, damit der Zorn Gottes am Tag Jahwes nicht die größte Katastrophe hervorruft. Die heutigen wenigen Verse greifen die wohlklingenden, die hoffnungsvollen Worte auf, die Heilszusagen, die Zephania den Menschen, dem Volk Israel zuspricht. Sie auffordert, den Herrn wieder zu suchen. Vor allem sind die sozial Schwachen und die Armen des Volkes offen für seine Worte. Sie haben ihre ganze Hoffnung allein auf Jahwe gesetzt, von dem sie Rettung und Hilfe erwarten, weil die eigene Oberschicht und das Königshaus sie unterdrückt und ausbeutet. Und so hören wir heute diese Heilsworte aus dem Prophet Zephania, die beginnen: Sucht den Herrn, ihr Gedemütigten im Land, die ihr nach dem Recht des Herrn lebt. Wenn Sie sich Zeit nehmen am Wochenende und vielleicht dieses kleine Buch Zephania persönlich lesen, werden Sie entdecken, dass viele Worte in diesen nur drei Kapiteln eigentlich Gericht androhen und eine Katastrophe, wenn die Menschen nicht umkehren. Wir hören in dieser ersten Lesung für diesen Sonntag die hoffnungsvollen Heilsworte. Was haben Sie heute schon gesucht oder in den vergangenen Tagen? Wen haben Sie gesucht? Menschen, nach denen Sie sich gesehnt haben, Dinge, die Sie verloren haben. Was habe ich heute schon gesucht? Der Prophet Zephania fordert uns auf, den Herrn zu suchen, jeden Tag neu. Sucht den Herrn, ihr Gedemütigten im Land, die ihr nach dem Recht des Herrn lebt. Sucht Gerechtigkeit, sucht Demut. Vielleicht bleibt ihr geborgen am Tag des Zornes des Herrn. Hier in diesem Vers wird einerseits die Suche nach dem Herrn verbunden auch mit der Suche nach der Gerechtigkeit. Was verstehen wir heute unter Gerechtigkeit? Und was verstehen die Menschen vom Volk Gottes, vom Volk des Alten Bundes unter diesem Ausdruck? Im Jesusbuch von Papst Benedikt XVI. Habe ich Folgendes gefunden, wo Papst Benedikt versucht, uns die Gerechtigkeit des Alten Bundes zu erklären. Er sagt, Gerechtigkeit ist in der Sprache des Alten Bundes der Ausdruck für die Treue zur Tora, die Treue zum Wort Gottes, wie sie immer wieder von den Propheten angemahnt worden war. Sie ist das Einhalten des von Gott gezeigten rechten Weges, dessen Mitte die 10 Gebote sind. Wenn der Prophet Zephania die Menschen auffordert, Gerechtigkeit zu suchen, ist es auch die Aufforderung, sich wieder neu den 10 Geboten Gottes zuzuwenden. Wenn sich alle im Volk Gottes, auch die Oberschicht oder das Königshaus, an die 10 Gebote halten würden, wäre Friede, wäre Gerechtigkeit im Land und keiner würde unterdrückt werden. Was bedeutet diese Aufforderung des Propheten Zephania für uns heute, für Sie und für mich an diesem vierten Sonntag im Jahreskreis, an diesem Wochenende, in den kommenden Tagen? Suche ich Gerechtigkeit? Suche ich die 10 Gebote Gottes in meinem Leben in die Tat umzusetzen? Suche ich Demut, so wie der Prophet Zephania uns auffordert? Und was ist Demut in meinem Glauben? Demut richtig betrachten ist der Mut, die Wahrheit anzuschauen und die Wahrheit anzunehmen. Mich selbst anzunehmen, so wie ich bin und kein anderer sein zu wollen. Den Mut haben, anderen Menschen auch zu dienen, die Liebe zu üben, zu schauen, dass es dem anderen besser geht wie mir. Wenn ich mich selbst von Gott geliebt fühle und erfüllt bin von seiner Liebe, So kann ich auch leichter die Liebe an andere weiterschenken. Wenn ich mich selber in Demut annehme, so wie ich bin, so wie Gott mich geschaffen hat, dann fällt es mir auch leichter, den Nächsten anzunehmen und auch Gott gegenüber zu treten in meinem Gebet. Sucht den Herrn, sucht Gerechtigkeit, sucht Demut. Wenn wir diese Aufforderung des Zephania für uns ganz persönlich nehmen, können wir auch die Zusage oder diese Heilsverheißung für uns nehmen, dass wir dann auch geborgen werden in unserem Gott, wenn wir ihn suchen. Er will uns retten, er will uns schützen. So heißt es dann, der Rest von Israel wird kein Unrecht mehr tun und wird nicht mehr lügen. In ihrem Mund findet man kein unwahres Wort mehr. Ja, sie gehen friedlich auf die Weide und niemand schreckt sie auf, wenn sie ruhen. Wenn ich versuche, heute die Liebe Gottes anzunehmen, die Wahrheit und Wirklichkeit, die mich umgibt, die Situationen, die mir täglich begegnen, und ich in meinem Herzen zufrieden bin und in Frieden mit anderen, mit mir selber und mit Gott, dann kann ich auch diesen Frieden weiterschenken und weitergeben. Niemand wird aufgeschreckt durch mein Verhalten. Das können wir von den Heilsworten des Propheten Zephania vielleicht mitnehmen aus dieser ersten Lesung. Es ist oft nur ein kleiner Rest des Volkes, der einen Neuanfang wieder vollbringen kann, wenn Katastrophen über das Volk Gottes hereingebrochen sind. Und auch in unseren Tagen erleben wir uns als gläubige Christen oft als kleinen Rest. Wenn wir den Gottesdienst besuchen und mitfeiern und uns umschauen, entdecken wir oft nur einen kleinen Rest. Das sind oft nur wenige Menschen im Werktagsgottesdienst. Und doch braucht Gott diesen kleinen Rest, um immer wieder einen Neuanfang mit seinem Volk zu tun. Als getaufte Christen, Männer und Frauen, die zu Jesus gehören, sind wir Mitglieder des neuen Gottesvolkes, des neuen Bundes. Und auch wenn wir uns zurzeit vielleicht auch als kleiner Rest erfahren, setzt Gott Hoffnung in uns, dass durch uns, wenn wir im Herzen mit ihm verbunden sind, Neues in unserem Land geschehen kann. So wie der Rest von Israel vor vielen tausend Jahren, der wirklich auf Gott ausgerichtet war, der seine ganze Hoffnung auf Jahwe gesetzt hat, immer wieder einen Neuanfang setzen konnte. Sucht den Herrn, sucht Gerechtigkeit, sucht Demut. Vielleicht bleibt ihr dann geborgen. Diese Worte des Propheten Zephania möchte ich uns mitgeben in die anschließende Musik, um noch einmal nachzudenken, was suche ich in meinem Leben? Nach was richte ich mich aus? Mit was bin ich zufrieden? Und fühle ich mich zu diesem kleinen Rest heute, zu diesem aktiven Rest, der Gott sucht, zugehörig? Oder habe ich auch den Impuls, mich neu meinem Gott zuzuwenden, neu aufzubrechen, ihn neu zu suchen, seine Geborgenheit, seine rettende Nähe, ihm zu vertrauen vom ganzen Herzen? Hören wir in unser Herz in dieser kommenden Musik.
Unsere Bibelsendung am Freitagnachmittag bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Wir kommen jetzt zur zweiten Lesung vom kommenden Sonntag. Diese finden Sie im ersten Korintherbrief im Kapitel 1, die Verse 26 bis 31. Seht auf eure Berufung, Brüder. Das sind nicht viele Weise im irdischen Sinn. Nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme, sondern das Törichte in der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zu Schanden zu machen. Und das Schwache in der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zu Schanden zu machen. Und das Niedrige in der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt. Das, was nichts ist, um das, was etwas ist, zu vernichten, damit kein Mensch sich rühmen kann vor Gott. Von ihm her seid ihr in Christus Jesus, den Gott für uns zur Weisheit gemacht hat, zur Gerechtigkeit, Heiligung und Erlösung. Wer sich also rühmen will, der rühme sich des Herrn. So heißt es schon in der Schrift.
Liebe Hörerinnen und Hörer, in der zweiten Lesung aus dem ersten Korintherbrief des Apostels Paulus hören wir auch Worte, die Schwachheit, die Armut anklingen lassen, ähnlich wie beim Propheten Zephania, und auch hoffnungsvolle Worte. Aber diese Lesung richtet unseren Blick mit dem ersten Vers auf unsere Berufung. Paulus fordert uns auf: Seht auf eure Berufung. Da stellt sich die Frage: Was ist meine Berufung? Was ist ihre Berufung? Was ist die Berufung des Menschen oder des Christen? Was ist die Berufung des Paulus? Gott wählt, er wählt Menschen, die töricht, die schwach, die niedrig sind in den Augen der Welt, um durch sie in der Welt zu wirken. Das können wir allein sehen, wenn wir auf das Leben des Apostels Paulus schauen, wo wir vor 2 Tagen das Fest seiner Bekehrung gefeiert haben. Er, der starke Eiferer, der die Christen verfolgt hat, er erfährt die persönliche Begegnung mit Jesus im göttlichen Licht, wird zu Boden geworfen, wird erniedrigt und wird zu einem neuen Werk berufen und erwählt von Gott, Jesus zu verkünden. In diesem ersten Korintherbrief stellt Paulus auch der Gemeinde von Korinth, den Menschen von damals, dar, um was es geht. Es geht nicht um ihn als Person, sondern es geht um Jesus Christus, um sein Erlösungswerk am Kreuz. Selbst wenn wir auf Maria und Josef schauen, die Eltern Jesu, es waren auch einfache Menschen, die zu den Armen Israels gezählt wurden. Josef, der Zimmermann, und Maria, seine Frau, eine Hausfrau. Auch wenn wir auf die Hirten in der Nacht von Bethlehem schauen, es waren die Armen, die Gott erwählt, um Jesus, den Retter der Welt, als erstes zu entdecken. Auch die Männer und Frauen im Alten Testament, die Gott als Propheten ruft, es sind keine aus der höheren Schicht, es sind Menschen aus der niedrigen Schicht, Arme und Schwache, damit keiner sagen kann: Durch meine großen Gaben und Talenten verkünde ich den Herrn. Dass keiner sich durch sich selbst rühmen kann, sondern in seiner Schwachheit und Niedrigkeit immer wieder auf Gott verweist, der uns erwählt, um ihm zu dienen und die Botschaft von ihm zu den Menschen zu tragen. Was ist meine Berufung? Was ist Ihre Berufung? Durch die Taufe sind wir geliebte Kinder Gottes, eine geliebte Tochter oder ein geliebter Sohn des Vaters im Himmel geworden. Es ist unsere Berufung, als Gottes Kinder dem Vater immer ähnlicher zu werden. Gott, der die Liebe ist, auch in unserem Leben immer mehr erfahrbar werden zu lassen. Seine Liebe in unserem Leben anzunehmen, sie zu leben und weiterzuschenken. In eine persönliche Beziehung hineinzutreten zum Vater, der uns erwählt hat, zu Jesus Christus, seinem Sohn, der unser Herr sein will und uns den Weg zum Vater zeigt, und dass wir Tempel des Heiligen Geistes sind, der durch die Taufe in uns wohnt und in uns wirkt. Seht auf eure Berufung. Mit diesem Aufruf fordert uns der Apostel Paulus auch auf, in Wahrheit und Demut unsere Berufung, unser Menschsein anzuschauen sie anzunehmen, so wie ich sie lebe, oder auch auf die Suche zu gehen, was willst denn du, Gott, von mir, was ich aus meinem Leben noch machen soll, was willst du, dass ich in deinen Augen tun soll für dich. Die Berufung im Alten Testament war, zu seinem Volk zu gehören, zum Volk Gottes, zu Gottes Volk, wo Jahwe der einzige Gott in der Mitte ist. Die Berufung im Neuen Testament ist, dass wir geliebte Töchter, geliebte Söhne des Vaters werden, die zu Jesus Christus gehören und seine Erlösung am Kreuz annehmen. Die Botschaft von ihm, der verkündet hat, heute den Menschen weiterzutragen. Egal wer ich bin, ob ich mich fühle wie ein Törichter, wie ein Schwacher oder ein Niedriger in unserer Gesellschaft und Umgebung. Gott hat mich erwählt, in der Taufe zu ihm zu gehören. Und von ihm her, so sagt Paulus, sind wir in Jesus Christus zur Gerechtigkeit und Heiligung erwählt. Gerechtigkeit bedeutet im Neuen Testament, an Jesus zu glauben und an sein Heilswerk. Diesen Begriff der Gerechtigkeit entfaltet Paulus in seinen Briefen, vor allem im Römerbrief, der Begriff auch der Rechtfertigung. Aber wir sind berufen, heilig zu werden. Und das werden wir auch in den kommenden Sonntagen immer wieder hören. Seid heilig, wie ich, euer Gott, heilig bin. Wir sind gebrochen durch unsere Schwachheit und Sünde, aber in der Beziehung zum Vater, zu Jesus und dem Heiligen Geist können wir heil und heilig werden. Denn er vergibt uns unsere Sünde durch sein vergossenes, kostbares Blut am Kreuz. Wir dürfen immer wieder zu ihm kommen, im Sakrament der Versöhnung, und uns von ihm reinwaschen lassen, damit wir heil und heilig werden, damit wir seine Erlösung leben können. Was ist unsere Berufung? Was ist meine Berufung und Ihre Berufung? Ich lade Sie ein, in Ihr Herz zu hören, ob Sie spüren, dass Sie eine geliebte Tochter des Vaters sind oder ein geliebter Sohn des Vaters, der uns erwählt hat, in der Taufe zu ihm zu gehören und in Jesus Christus eine Neuschöpfung zu sein, dass wir in der Welt heute wirken können mit den Gaben und Charismen, die er uns immer wieder schenken will.
Wir kommen jetzt zum Evangelium vom kommenden Sonntag aus der Bergpredigt Jesu, das heißt aus Matthäus Kapitel 5, die Verse 1 bis 12. In jener Zeit, als Jesus die vielen Menschen sah, die ihm folgten, stieg er auf einen Berg. Er setzte sich und seine Jünger traten zu ihm. Dann begann er zu reden und lehrte sie. Er sagte: Selig die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Selig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Selig, die keine Gewalt anwenden, denn sie werden das Land erben. Selig, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie werden satt werden. Selig, die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Selig, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott schauen. Selig, die Frieden stiften, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. Selig, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn ihr um meinetwillen beschimpft und verfolgt und auf alle mögliche Weise verleumdet werdet. Freut euch und jubelt. Euer Lohn im Himmel wird groß sein.
Liebe Schwestern und Brüder, liebe Hörer und Hörerinnen der Radio Horeb-Familie, mit dem Evangelium am Sonntag beginnt der Einstieg in die Bergpredigt im Matthäus-Evangelium. Jesus verkündet und lehrt die Menschen, was es bedeutet, sein Jünger, seine Jüngerin zu sein, wenn sie ihm nachfolgen. Da heißt es, als Jesus die vielen Menschen sah, die ihm folgten, stieg er auf einen Berg. Woher kommen denn die vielen Menschen? Wenn wir an das Ende vom letzten Sonntag denken, da hieß es im Evangelium, Scharen von Menschen aus Galiläa, der Dekapolis, aus Jerusalem und Judäa und aus dem Gebiet jenseits des Jordan folgten ihm. Viele Kranke, Gelähmte und Besessene. Seine Botschaft hatte sich in ganz Syrien verbreitet, als Jesus öffentlich auftrat. Er hat seine ersten Jünger berufen am See von Galiläa. Er hat sie erwählt. Menschen, die zu den Armen zählten. Männer, die Fischer waren am See von Genezareth. Petrus und Andreas, Jakobus und Johannes. Sie zählten nicht zur Oberschicht, zu den führenden Persönlichkeiten von Kapharnaum. Sie gehörten zum Volk Gottes, zur Schicht der Armen und Einfachen. Jesus hat sie als erstes erwählt, ihm nachzufolgen, von ihm zu lernen, seine Jünger zu werden. Und viele Menschen haben von seinem Wirken erfahren, weil die geheilt wurden, hatten. Und immer mehr Menschen kommen nach Kapharnaum, gehen nach Galiläa, um Jesus zu suchen, um von ihm zu hören, was er sagt und von ihm auch geheilt und befreit zu werden. Als Jesus die vielen Menschen sah, die ihm folgten, so heißt es jetzt in unserem Evangelium, stieg er auf einen Berg. Es ist ein Berg am Nordufer des Sees von Galiläa, der Berg der Seligpreisungen, der schon mal bei einer Pilgerfahrt im Heiligen Land dort war. Ein kleiner Berg, nicht vergleichbar mit den großen Alpen, die wir in Bayern und Österreich finden. Jesus setzt sich auf diesen Berg der Seligpreisungen und die Menschen entdecken vielleicht in ihrem Herzen auch eine Ähnlichkeit in diesem Berg und erinnern sich an den Berg Sinai, wo Mose die Weisungen Gottes empfangen hat, wo Mose dann dem Volk die Weisungen weitergegeben hat. Der Berg Sinai als der Berg der Offenbarung im Alten Bund und der Berg der Seligpreisungen mit Jesus, mit den Offenbarungen Gottes durch Jesus für das neue Volk Gottes. Jesus stieg auf den Berg und es heißt weiter, und er setzte sich und seine Jünger traten zu ihm. Und dann begann er zu reden und lehrte sie. Jesus lehrt nicht die vielen Menschen, die ihm folgen, die Kranken, die Besessenen. Nein, er lehrt in diesem Moment die Jünger, die ihm folgen, die sich schon entschieden haben, von ihm, dem Rabbi, etwas zu lernen, die schon enger an ihn sich gebunden haben. Jesus setzt sich hin. Es ist seine Geste, dass es um etwas Wichtiges geht. In den Synagogen haben sich die Pharisäer und die Schriftgelehrten zur Zeit Jesu auf den Stuhl des Mose gesetzt und in der Synagoge das Volk gelehrt. Also das Sitzen bei Jesus ist auch ein Ausdruck des Lehrens der Vollmacht. Und er beginnt: Selig, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Diese erste Seligpreisung, die auch recht wörtlich übersetzt sein kann, selig diejenigen, die der Geist in die jeweilige Armut führt, ist so die Eröffnung der weiteren Seligpreisungen, die folgen, die Grundvoraussetzung. Es geht um eine Haltung der Armut, die uns frei macht, frei von Abhängigkeiten. Es geht hier nicht um eine Armut aus dem Elend, sondern um eine Armut, die wir in einer dreifachen Weise auch vielleicht bezeichnen können, wo es um eine materielle Armut, um eine geistige und geistliche Armut geht. Wenn wir viel besitzen, dann hängt oft unser Herz an dem Besitz, den wir haben. Und wenn Jesus hier auffordert, wo es den Weg zeigt, um glücklich zu werden, um selig zu sein, sagt er, selig, die arm sind vor Gott, spricht einerseits von dieser materiellen Armut, dass wir in einem bestimmten Maß frei werden von den Dingen, dass unser Herz nicht an vielen irdischen Dingen behaftet ist, sondern dass wir frei sind, unabhängig, um uns auf Gott auszurichten, um unser Herz zu öffnen, dass Gott einen Platz in unserem Herzen hat. Und nicht nur einen, sondern den zentralen. Jesus kann aber auch von einer geistigen Armut sprechen, die uns selig macht. Wenn wir unseren guten Namen vielleicht verlieren oder Misserfolg haben, dass wir uns nicht auf unsere eigene Leistung zurückberufen können, dann sind wir selig zu preisen. Denn auf Gott ausgerichtet, da sind wir anerkannt und angesehen als seine geliebten Kinder. Und wir brauchen nicht das Ansehen der Welt, die uns auch immer wieder in Gefährdung setzt, dass wir uns verbiegen und verstellen. Und Jesus kann auch damit eine geistliche Armut meinen, die uns selig macht. Dass wir selbst im religiösen Leben uns nicht unsere religiösen Leistungen benennen können, sondern auch die Zerfahrenheit, die wir oft im Gebet erleben, oder unsere eigene Sündhaftigkeit, das zeigt eine geistliche Armut, die uns in der Demut annehmen lässt, dass wir Gott brauchen und uns nicht selber retten können. Selig derjenige oder diejenige, den der Heilige Geist in die jeweilige Armut einführen will. Und er will uns dort hineinführen, um uns freizusetzen. Der Heilige Geist will uns frei machen von Anhänglichkeiten oder vom Stolz, frei machen, um Jesu Botschaft in unserem Leben aufzunehmen, um Gottes Liebe aufzunehmen und dann ihm auch nachfolgen zu können. Armut kann in dieser Weise auch ein Stück als Demut gleichgesetzt werden, unsere Wahrheit annehmen. Wenn wir geboren werden und auf die Welt kommen, kommen wir als Baby nackt auf die Welt und sind arm und angewiesen auf andere. Es kann ein Bild sein, dass wir uns freiwillig in diese Armut hineinführen lassen, wo wir uns ganz von Gott abhängig, von seiner Liebe abhängig sein wollen. Wie ein Kind, wie ein Baby, das auf die Liebe seiner Mutter und seines Vaters angewiesen ist. Und die Liebe wird uns das Gute schenken, das unser Leben fördert. In dieser Eröffnung, Seligpreisung, selig, die arm sind vor Gott, die im Geiste arm sind, denn ihnen gehört das Himmelreich. Nur wer sich von Gott geliebt und abhängig weiß, hat auch eine Sehnsucht nach dem Himmelreich. Ansonsten versuche ich mir, mein eigenes Reich hier selber aufzubauen, mit dem Reichtum, den ich mir selber erschaffen kann, durch meinen Fleiß, durch meine Arbeit oder andere Dinge. Aber hier geht es um Seligpreisungen, um eine Wegweisung, die ganz anders ist, als die Welt denkt. Wenn Jesus die Jünger lehrt und auf den Berg der Seligpreisungen blickt, so geht sein Blick über den See von Galiläa hinunter in den Süden, wo er die Stadt Tiberias entdecken kann. Tiberias war zur Zeit Jesus eine Stadt der Heiden, wo keine Juden lebten. Denn diese Stadt hat Herodes auf einem Friedhof erbauen lassen. Und so einen Ort werden Juden, gläubige Juden, nicht betreten. Und weil er keine Juden dort ansiedeln konnte, hat Herodes, als er die Stadt erbaut hat, Gefangene angesiedelt, die dort bleiben mussten. Es war die Stadt der Heiden, wo weltliches Denken herrschte, wo die Menschen nicht auf Jahwe, auf den Gott der Juden, des Volkes Gottes ausgerichtet waren. Und diese Stadt im Blick, diese Werte der Weltlichkeit im Blick, gibt Jesus die Seligpreisungen, die ganz konträr sind, seinen Jüngern und all den Männern und Frauen, die ihm nachfolgen wollen. Selig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Selig die keine Gewalt anwenden, denn sie werden das Land erben. Selig die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie werden satt werden. Selig die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Selig die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott schauen. Wenn wir diese Seligpreisungen betrachten in aller Ruhe, dann sind sie auch ein Bild für Jesus Christus selber. In den Seligpreisungen, in diesen Wegweisungen, können wir entdecken Eigenschaften, die Jesus selbst uns vorgelebt hat. Er hat keine Gewalt angewendet. Er war der Sanftmütige. Er hat gehungert und gedürstet nach der Gerechtigkeit für Gott, für sein Volk. Jesus war der ganz Barmherzige. Jesus hatte ein reines Herz. Und er konnte Gott schauen in seinem Gebet. Er war mit dem Vater verbunden. Und Jesus war derjenige, der Versöhnung und Frieden gebracht hat, der uns zu Söhnen Gottes gemacht hat, die wir ihm nachfolgen. Und Jesus ist verfolgt worden. Er ist von den anderen nicht anerkannt worden. Er wurde beschimpft und verleumdet und am Ende umgebracht. Diese Seligpreisungen, die uns Jesus hier vorlegt an diesem Sonntag, sind ein Spiegelbild, wie er selbst gelebt hat. Und jeder, der ihm nachfolgt, damals wie heute, ist eingeladen, auf diesen neuen Weg zu gehen. Auf den Weg, der ganz anders ist, als die Welt denkt, um Jesus ähnlich zu werden. Christsein bedeutet ja, Christus ähnlich zu werden. Durch die Taufe haben wir das Gnadengeschenk bekommen, dass wir eine geistige Neuschöpfung sind. Das gilt es zu entdecken in unserem Leben, was es heute bedeutet, Jesus nachzufolgen und auch die geistlichen Gnaden aktiv zu leben. Verschiedene Heilige haben im Laufe der Kirchengeschichte diese Seligpreisungen in ihrem Leben bezeugt und in die Tat umgesetzt. Angefangen beim heiligen Paulus selbst, der verfolgt worden ist und die Gerechtigkeit gesucht hat, oder Franz von Assisi, der dieses Ideal der Armut in ganz materieller Sicht auch gelebt hat, aber vor allem auch um frei zu werden, um auf Jesu Wort zu hören und ihm zu folgen. Oder auch, wenn wir auf die heilige Mutter Teresa schauen, die in den vergangenen Jahrzehnten in unserer Zeit versucht hat, die Seligpreisungen in ihrem Leben in die Tat umzusetzen. Welche Seligpreisung spricht mich persönlich an in dieser Betrachtung an diesem Sonntag? Wo bin ich im Herzen berührt? Oder wo spüre ich Widerstand und Widerwillen in meinem Herzen, wenn ich das höre? Lassen Sie sich anrühren von diesem Wort Jesu, von diesen Seligpreisungen. Er will, dass wir glücklich, dass wir selig werden. Das können wir nur, wenn wir mit ihm verbunden sind im Heiligen Geist. Aus eigener Kraft können wir die Seligpreisungen nicht leben. Aber wenn der Geist Gottes in uns wirkt und wir ihn wirken lassen, wird das ein oder andere möglich. Das Reich Gottes ist nicht Erfolg, sondern es kommt darauf an, was ich aus Liebe zu Gott und zu Jesus tue. Alles, was ich versuche, aus Liebe zu ihm zu tun, das baut das Reich Gottes in unseren Tagen mit auf. Und dazu lade ich Sie ein, sich vom Geist Gottes führen zu lassen und die eine Seligpreisung, wie sie anspricht, zu versuchen, in der kommenden Woche zu leben.
Ja, wir haben viel Material mit auf den Weg bekommen, unserer eigenen Christus-Nachfolge mal genauer auf den Grund zu leuchten. Vielleicht haben Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sich in dem einen oder anderen bei den Ausführungen von Schwester Petra bestätigt gefühlt. Vielleicht aber auch hat irgendwas in Ihnen revoltiert. Lassen Sie es uns wissen. Sie haben jetzt noch die Möglichkeit, hier mitzumachen, mitzusprechen in der Sendung. Rufen Sie an und teilen Sie uns mit, was Sie berührt hat, was Sie angesprochen hat. Wir hören jetzt noch einen Teil der gesungenen Seligpreisungen von Kathi Stimmer-Salzeder.
Selig die Menschen, die arm sind vor Gott.
Und hier gibt es auch schon einen ersten Anrufer, den wir spontan mit in die Sendung nehmen. Grüß Gott, Sie sind hier direkt in der Sendung Höre Israel gelandet. Wie ist denn Ihr Name bitte?
Frau Schneegans aus Moosburg.
Ja, grüß Gott.
Grüß Gott.
Und Sie wollen sich auch einbringen in die Sendung.
Ja.
Was hat Sie berührt?
Ich stehe im Widerstand, aber ich kriege das ganz gut hin. Ich besuche eine Tagesstätte für psychische Gesundheit in Freising und ja, die Caritas. ja.
Mhm. Und was ist da jetzt ein Widerstand in Ihnen?
Ich soll aus einem Gebetskalender das Tischgebet beten. Das kann ich nicht vertreten. Das sind da solche klugen Weisheiten, so wie gute Freunde hat man, wenn man sind gute Sterne und solche Weisheiten. Also es sind keine von, also ich finde, es sind keine christlichen Tischgebete.
Nichts Biblisches. Mhm.
ja, aber ich kriege das hin.
Okay, haben Sie da jetzt eine ganz konkrete Frage auch an Schwester Petra?
Ich habe nun leider nicht, bei uns in der Tagesstätte fand ein Wechsel statt. Dort ist eine Jüngere, die jetzt die Leitung übernimmt, beziehungsweise Führung. Es sind ja eigentlich 3 Mitarbeiter, die Leitung haben. Und wir müssen uns jetzt auf diese Wechsel einstellen, auf diese neue junge Dame. Ja, das ist alles neu. Und da kommen laufen neue Regelungen
Also Sie denken, dass im Grunde genommen die christlichen Werte doch ein Stück weit verloren gehen und Sie würden gerne mehr.
Ich habe nur leider die Anna noch nicht gefragt, welche Weltanschauung sie hat. Aber ich krieg's ja mit.
Mhm.
Krieg's ja mit. Sie ist so ein 75er Jahrgang. Und ja.
Jetzt also bräuchten Sie vielleicht auch Tipps, wie Sie damit umgehen.
Ich vermisse diese Nächstenliebe oder diese Liebe weitergeben. Das vermisse ich.
Mhm. Schwester Petra, was können wir raten?
Ja, ich würde Ihnen einfach empfehlen, für diese junge Frau, für die es sicherlich auch eine große Herausforderung ist, diese neue Aufgabe zu übernehmen, zu beten und sie zu segnen und ihr wirklich auch den Heiligen Geist zu erflehen von Gott, damit er sie leitet und führt. Denn Gott kann sich immer wieder auch solchen Menschen offenbaren, ähnlich wie dem Heiligen Paulus. Beten Sie für die junge Frau um den Heiligen Geist und auch um den Geist der Liebe, dass sie wirklich ihrer Aufgabe gerecht wird und im Sinne des Geistes Gottes auch diese Einrichtung führen kann.
Ja, ich denke, vielleicht noch so als ganz kleiner Zusatz, wie wir ja auch in der ersten Lesung gehört haben aus dem Buch Zephania, diese kleine, Schwester Britta, Sie haben es auch am Anfang gesagt, wir fühlen uns vielleicht momentan als kleine Gruppe, als kleines Volk, als kleiner Rest, genau, so haben Sie es ausgedrückt. Und wie es auch heißt in der ersten Lesung, Sie suchen den Herrn. Ich denke, das ist ein Erkennungsmerkmal. Und ich denke, da können wir nicht fehlgehen, wenn wir immer wieder auch fragen, Herr, was suchst du? Wie kann ich mich da jetzt einbringen? Wie kann ich dich jetzt verherrlichen in dem, wo ich jetzt gerade drin stehe?
Auch vom Alten Testament kommt mir einfach dieser Gedanke, der Impuls, auch von Abraham, wo es wirklich hat, ich will dich segnen und dass du zum Segen für andere wirst. Und jeder von uns hat die Möglichkeit, während des Tages die Menschen zu segnen, die uns begegnen, aber auch an die wir denken. Und das wäre schon eine kleine Aufgabe, auch für die Frau und andere, einfach auch für die Mitarbeiter zu beten und sie zu segnen, ihnen das Gute von unserem Gott zuzusprechen.
Es kristallisiert sich tatsächlich raus, dass wir die Armen sind und dann diese Chefs in die Herrschaften. Also, ja.
Und die brauchen, denke ich, besonders oft unser Gebet, weil sie durch die viele Arbeit gar keine Zeit haben, zur Ruhe zu kommen und sich zu besinnen. Das vielleicht zum Abschluss.
Ja.
Ja.
danke Ihnen und ein gutes Umsetzen.
Ja, vielen Dank.
Herausfordernd. Alles Gute Ihnen und Gottes Segen. Auf Wiederhören. Unsere Sendezeit neigt sich dem Ende. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben keine Möglichkeit, jetzt jemanden mehr auf Sendung zu bringen. Schwester Petra, ein abschließendes Gebet für diese Sendung. Ich glaube, wir können alles noch mal in Kürze zusammenfassen. Und den Segen für alles, was uns jetzt auch innerlich bewegt, was vielleicht auch aufgebrochen ist, was ja auch offenbar wurde jetzt in dieser Sendung, dass der Herr uns weiterhin begleitet und auch stärkt für die Umsetzung.
Ja, und vor dem Gebet möchte ich gerne noch eine Mitschwester von uns grüßen, die Schwester Eleutheria, die vor kurzem ihren 88. Geburtstag gefeiert hat und die eine ganz treue Radio Horeb-Hörerin ist. Und ich wünsche ihr einfach auch, dass sie und in der Familie, wo sie gerade lebt, wirklich auch im Herzen voller Frieden ist. Und wir Schwestern freuen uns sehr, wenn sie bald wieder in unsere Gemeinschaft zurückkommen kann, um mit uns zu leben und die Botschaft von Jesus auch in ihrem hohen Alter zu verkünden. Und so lade ich uns ein, Herr, und danken dir für dein lebendiges Wort. Wir danken dir, dass du den Armen das Himmelreich verheißt. Wir danken dir, dass du uns selig preist und uns tröstet, wenn wir trauern. Wir danken dir, dass du uns dein Land verheißt, wenn wir versuchen, sanftmütig miteinander umzugehen. Selig sind all jene, die hungern und dürsten nach deiner Gerechtigkeit und du wirst sie sättigen. Vor allem lass uns deine Barmherzigkeit erfahren, dass wir auch barmherzig mit anderen sind. Und schenke uns allen die große Gnade, ein reines Herz zu haben, dass wir dich und den Vater immer tiefer schauen können. Dazu erfüll uns mit deinem Frieden und deinem Segen. Du, der barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Amen. Ein herzliches Dankeschön Ihnen, Schwester Petra. Liebe Grüße nach Augsburg und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, einen gesegneten Sonntag. Es verabschiedet sich Ihre Claudia Silberhorn.